Schnell, nennt mir vier Dinge, die ihr mit Mittelalter verbindet. Also ich habe Ritter, Landwirtschaft, Pest und natürlich mittelalten Gouda. Falls ihr übrigens gerade in der Öffentlichkeit seid und laut im Bus Minnesang, Burgen, Pferde und Feudalismus gerufen habt, dann tut es mir leid, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Es ist für uns alle ein bisschen unangenehm. Aber zum Glück gehört zu einem nachvollziehbaren, spannenden und gut umgesetzten Mittelalter-Setting noch sehr viel mehr als Mittelalter-Gouda. Und wir haben heute live auf der Cactus die ultimative Expertenrunde einberufen, um herauszufinden, was das ist. Was macht das perfekte Mittelalterspiel wirklich aus und gibt es das schon oder muss das erst noch gebaut werden? Dafür begrüße ich zum einen mal Tobi Stolz-Zwilling, PR-Manager bei Warhorse Studios und die englische und tschechische Stimme von dem Mann in Kingdom Come Deliverance, dessen Haus man mit Mist bewerfen kann, bevor man sich mit ihm prügelt. Herzlich willkommen, Tobi, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, hallo.
Das ist mal ein Claim to Fame hier.
Ich habe auch meine ganze Gang mitgebracht, damit die ein bisschen woo-girlen.
Oh, das ist gut.
Das ist auch gut. Genau der Applaus, den ich erwarte, wenn ich davon rede, dass man dein Haus mit Mist bewerfen kann. Das, genau
jederzeit,
damit habe ich
auch
gerechnet.
Heute noch.
Außerdem sitzt heute bei uns, ich würde eigentlich sagen, der Ungekrönte, aber er trägt tatsächlich erstaunlich oft eine Krone. Also können wir sagen, der selbstgekrönte Mittelalterkönig Maurice. Herzlich
also,
willkommen.
Selbstgekrönt klingt jetzt schon sehr illegitim irgendwie, muss ich sagen. Das weiß ich jetzt nicht, ob mir das gefällt. Tobi, wir haben damit was Wundervolles gemeinsam, denn mein Haus wurde bereits in einem Mittelalter-Rollenspiel mit Mist beschmiert von Nils Bohmhoff, wie ich später herausfand, in Rustalot. Also, wir haben so viel gemeinsam, Tobi. Oh, das ist wunderschön. Ja, obwohl wir endlos weit voneinander entfernt sitzen, der Mist verbindet uns.
Wir haben euch extra weit auseinandergesetzt, damit ihr auch in Wurfreichweite sitzt, auf jeden Fall. Weil wenn man zu nah sitzt, lohnt sich das Werfen ja auch nicht mehr.
Ja, hat jemand Mist für mich hier im Publikum? Also,
ich habe hier den Level 10 Feuerdrachen, also.
Ja, scheiße.
Also ihr merkt schon, wir brauchen auf jeden Fall noch jemand Drittes im Bunde. Jemand, der hier ein bisschen Vernunft reinbringt.
Oh.
Dieser Kombination ist es nämlich umso wichtiger, meinen dritten Gast vorzustellen. Er ist heute unser ultimativer Mittelalter-Faktenchecker, denn er ist ein wandelndes Lexikon für kuriose, politische und alltägliche Mittelalter-Fakten. Ihr werdet es sehen. Nicht nur hat er Geschichte studiert, nein, natürlich ist das Mittelalter auch sein liebstes Spielesetting. Herzlich willkommen, Fabiano.
Ich müsste jetzt mit Mist werfen, damit wir das Trio komplettieren.
Das stimmt, ja.
Jonglieren.
Jo, das könnte ich versuchen.
Damit du auch direkt die Seriosität ausstrahlst, die ich versprochen habe.
Hast du denn Mittelalter-Trivia rund um den Themenkomplex Mist hier für uns?
Schwieriges Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Oh Gott. Ich schätze ja sehr diese ganzen Abortmechanismen, die man in der Burg hatte, wo man halt irgendwie die Mauer lang geschissen hat, man immer so schön die Spur gesehen hat. Ja,
gut. Ihr wisst, worauf wir uns einlassen.
Da geht's schon los.
Das hat auf jeden Fall den Ton gesetzt.
Ich finde übrigens witzigerweise, ist es tatsächlich ein interessantes Beispiel, um Mittelalter zu diskutieren, wie weit sollen Spiele gehen in der Umsetzung, weil zum Beispiel Stronghold 2 sich ja auch relativ unbeliebt gemacht hat damit, dass voll geil, jetzt musst du dich auch drum kümmern, dass Ratten gefangen werden, dass der Mist weggetragen wird und so. Wir sind noch viel authentischer Mittelalter und alle so, ja, maybe, aber ist jetzt nicht, wo Burgbelagerungen und so, wo ist der coole Kram?
Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, Leute fangen immer dann am lautesten an zu schreien, wenn man Mittelalter sieht, das nicht dreckig ist und wo nicht irgendwie die Straßen komplett voll sind mit Schlamm, wo die Leute sich gefühlt jeden Tag in die Hose scheißen. Das ist dann immer ein großer Punkt, der in der Community diskutiert wird, wenn es heißt, ja, das Mittelalter hier ist jetzt wieder zu sauber, da ist wieder zu viel Strahlkraft, hier Age of Empires 4, warum ist das nicht dreckig, warum ist da nicht wie der Matsch auf der Straße, auf den Gesichtern, auf den Helmen, auf den Rüstungen, warum ist das alles sauber und nicht rostig, aber vielleicht war das Mittelalter gar nicht so rostig und versaut, wie wir immer alle denken.
Da hat neulich Coppelius zu Manorlords im Video sogar Stellung genommen, weil da wurden ein paar Screenshots veröffentlicht und ich fand das ganz cool. Da wurden halt so ein paar Bauernmilizen gezeigt, die halt ihre Helme und sowas auf hatten und die haben halt geglänzt. Und da gab es auch recht viel Kritik, warum sind die nicht rostig, verbeult, gammelig? Und er hat gesagt so, Leute, das war der eine Helm, der in dieser Familie über Generationen vererbt wurde, der dargestellt hat, guckt mal, wir können uns schützen und sowas. Natürlich haben die den poliert, bevor sie auf dem Dorfplatz aufmarschiert sind. Ja. Natürlich haben die den nicht irgendwie, Opa hat den vor Jahren in die Kiste geschert, rostet da vor sich hin, scheiß drauf, Eisenhelme wachsen doch eh wie Sand am Meer. Ja, aber ich greife schon völlig vor. Du hast bestimmt einen Moderationsthemenkomplex.
Ich werfe das jetzt alles weg. Ich hätte mir gar nichts aufschreiben müssen.
Ja, weil ja. Wir machen das schon.
Wir machen das schon. Tobi, was sagst du zum Thema Dreck im Mittelalter und so? Wie seid ihr rangegangen, als ihr die wichtige Entscheidung treffen musstet? Wie dreckig wird Kingdom Come Deliverance? Da habt ihr doch sicher durchaus recht viel Hirnschmalz drauf verbracht,
absolut.
Oder?
Absolut. Und was du sagst mit der Rüstung stimmt natürlich absolut. Der Ritter oder die Leute, die halt so eine Rüstung sich angelegt haben oder zugelegt haben, das ist halt wie ein Kleinwagen heute halt. Das war eine teure Angelegenheit. Sehr teure Angelegenheit.
Das ist ein so schöner Vergleich.
Nicht jeder kann sich das Premium-Modell, den Mercedes, leisten, sondern muss das halt zusammenflicken aus irgendwelchen Einzelteilen, die irgendwo selber machen oder zusammensammeln. Und eine rostige Rüstung willst du nicht haben, weil sie dich natürlich dann potenziell weniger schützt. Naja, ein Rost geht schneller kaputt als nicht rostig und so weiter. Ein rostiges Auto trittst du gern mal durch den Boden. Deswegen, die Leute wollen das natürlich tippitoppi halten, damit es dann halt dann auch dein Leben rettet, wenn es dann darauf ankommt. Und in Kingdom Come waren das genau die Punkte, ja, dass du, wenn du... Natürlich, das ist ein Videospiel, deswegen musst du einen Zeitraffer einstellen. Die Waffen und Rüstungen rosten oder sind schneller abgebraucht, als sie im Real Life wären. Aber trotzdem wollten wir halt so ein bisschen zeigen, hier, die Leute benutzen das, die wetzen sich ab, die Teile. Dann muss man sich darum kümmern, das Schwert schärfen, die Rüstung zum Schmied bringen und so weiter. Das kann mal brechen oder sowas, dann muss das repariert werden und so. Deswegen, da war schon ein großer Fokus darauf, dass das halt lifelike so ein bisschen zumindest angedeutet wird, wie es dann halt wirklich ist, nicht, dass die Rüstung einfach nur ein Asset ist, was du 1:1 austauschst und das da wär's. Aber das mit den, was halt so ein Thema, was ganz oft angesprochen wird, sind so matschige Straßen und sowas. Jetzt muss man, wenn es halt regnet, dann ist halt Matsch auf der Straße, so ist das halt. Und Asphaltstraßen gab's nicht. Und in den besseren Städten, größeren Städten, reicheren Städten gab's halt ab und zu mal Kopfsteinpflaster, aber so verbreitet und so berühmt war das nun auch wieder nicht. Kommt drauf an, wie groß wir jetzt reden, ja. Das heißt, es ist schon eher normal, dass du, und es gab ja natürlich die Karawanen, die dann da durchgelaufen sind, die Pferdewagen und sowas, und die sind meistens schwer, beladen mit irgendeinem Kram. Das heißt, du hast dann halt die Matschwege dann durch die Dörfer und Orte ab und zu, und das ist halt dann einfach so. Ja. Man muss halt eine Balance finden.
Wir kommen auf jeden Fall gleich nochmal zu diesem Thema Balance bei Authentizität zurück, weil ich glaube, das ist der größte Diskussionspunkt oder einer der größten, wenn es darum geht, was ein gutes Mittelalter-Setting ausmacht. Aber gerade weil das so ein großer Punkt ist, versuche ich vorher noch ein bisschen andere Fragen zu stellen, damit wir dazu auch noch kommen. Ich würde gerne erstmal kurz den Ton setzen, weil ich es tatsächlich nicht von allen von euch weiß. Was ist denn zurzeit euer liebstes Mittelalter-Spiel? Und Tobi, ich habe mir überlegt, du darfst Kingdom Come als Antwort nehmen, aber du musst dann noch ein zweites sagen.
Das ist tatsächlich eine super philosophische Frage und ich glaube, das werden wir heute lange bequatschen. Was ist ein Mittelalterspiel? Mhm. Ja? Ist Gothic ein Mittelalterspiel? Gothic-Fans sagen nein, vielleicht, weil Fantasy. Aber als ich 12 war, 10 war, keine Ahnung, und mich jemand gefragt hat, was dein Lieblingsspiel, habe ich immer gesagt, Mittelalterspiele, meinte aber Gothic-Spiele.
Interessant, ja.
Das war für mich die gleiche Sache damals. Jetzt, wenn ich bei Warhorse arbeite und wir Kingdom Come veröffentlicht haben, ist halt ein Mittelalterspiel, was ist das jetzt? Ist Mittelalter realistisches Mittelalter? Von denen gibt's nicht so viele von den Spielen. Dann wäre es zum Beispiel ein Stronghold, vielleicht ein Age of Empires, Kingdom Come. So, ich zum Beispiel finde, Witcher ist auch ein Mittelalterspiel, obwohl da Drachen vorkommen und so weiter. Das ist halt die wichtige philosophische Frage. So, aber um jetzt endlich zu antworten, Crusader Kings 3, zack.
Oh, ja. Was für ein guter Mann, ja.
Sehr gut. Wir werden diese Frage übrigens heute beantworten und das ist dann natürlich auch die finale Definition. Also das wird sich dann auch ändern, das wird dann auch überall so stehen. Wenn Leute künftig googeln, wie viel Fantasy ist überhaupt noch ein Mittelalterspiel, dann wird auf unseren Talk verwiesen werden, weil wir werden die finale Antwort finden. Ja. Fabiano, dein liebstes Mittelalterspiel.
Du hast gesagt aktuell.
Ja.
Okay.
Also es muss kein aktuelles Spiel sein, aber was ist in diesem Moment, während du auf dieser Couch sitzt?
Also die Frage ist super schwierig, weil ich natürlich mega viele Mittelalterspiele gerne mag, aber aktuell hätte ich eigentlich auch Crusader Kings 3 gesagt, das ist schon weg. Deswegen entscheide ich mich für Stronghold mit der einzigen Begründung, dass da vor ein paar Monaten die Definitive Edition rauskam und ich das immer noch gerne spiele. Also Stronghold ist das Mittelalterspiel, mit dem ich angefangen habe, Mittelalterspiele zu lieben. Ich habe jahrelang irgendwie versucht, das nachzugestalten. Und für mich war Mittelalter für eine ganze Zeit lang nur das, was es in Stronghold gibt. Wenn es irgendwie Drachen oder so gab und es gab sich in Stronghold, später gab es irgendwie Stronghold Legends, aber darüber reden wir nicht.
Nee, nee.
Dann war das für mich, alles, was es in Stronghold gibt, das ist für mich Mittelalter. Und danach habe ich das dann als Kind schon definiert und war sehr historisch akkurat, was das dann ging. Hab dann den Zeigefinger gehoben und gesagt, Moment mal, diese Rattenhorden in Plague Tale. Das ja. ist aber bestimmt Quatsch.
Ja.
Ja. Also ich sag Stronghold, ich spiele das bis heute immer noch super gerne. Damit bin ich zum Mittelalter gekommen. Und ja, ich spiele es häufiger als so manch anderes Mittelalterspiel von früher, das ich auch sehr schätze.
Mhm. Maurice,
ja,
jetzt ist schon alles weg. Jetzt ja, kannst du eigentlich nichts mehr nehmen.
Das ist halt wirklich schlimm.
Und jetzt sagt Maurice Kingdom Come, ja, das wird dann geklippt. Und dann benutze ich das.
Nee, den Gefallen tue ich dir. So einfach mache ich es dir nicht, Tobi. So einfach mache ich es dir nicht. Ja, das ist, aber ich finde, die Frage, die du gestellt hast, stellt sich mir immer noch auf einer etwas anderen Achse. Ich habe schon immer Fantasy und Mittelalter recht klar unterschieden. Aber es gibt irgendwie Spiele, die so in diesen Mittelalter-Vibe für mich fallen, obwohl sie, zum Beispiel bei Mittelalter-Aufbau wird, glaube ich, oft an Siedler gedacht, obwohl es das eigentlich mit vor allem 2, 3 und 4 gar nicht war. Das waren alles antike Völker. Das waren halt Römer, das waren Maya, gut, Wikinger kannst du am ehesten noch sagen. Die Asiaten aus dem Dreier, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aus welcher Epoche die exakt kommen, aber nachdem die ihre Gegenspieler Römer und Ägypter sind, habe ich sie jetzt immer nicht unbedingt mittelalterlich gesehen. Aber irgendwie denke ich trotzdem auch an Mittelalteraufbau bei Siedler. Und ihr habt jetzt halt wirklich schon 30 Sachen weggenommen und Manalords kommt erst noch. Deswegen würde ich mich, ich würde jetzt tatsächlich ganz dreist so ein bisschen dann vielleicht mich auf das flüchten, was du auch gesagt hast, und ein durchaus Fantasy-Spiel nehmen, würde Pioneers of Pagonia nennen, das ja so Mittelalter-Vibes vielleicht auch hat. Und ich finde, das ist ein interessantes Thema, auf das wir sicher noch kommen werden, so Mittelalter ist für viele Leute, glaube ich, vor allem auch irgendwie ein Vibe, eine Stimmung. Ja, und wie du, und die kann ein Witcher haben, ne, die kann ein Stronghold haben, die kann was sehr Realistisches haben, aber irgendwie haben wir alle so eher so ein romantisches Bildnis da vielleicht im Kopf und nehmen, was auch immer uns dieses Bildnis gerade gibt, ohne dann so sicher zu, ist das jetzt wirklich Mittelalter? Egal, das ist das, was ich gerade will.
Ich finde ja auch Mountain Blade immer ein spannendes Beispiel. Auch eine komplett fiktive Welt. Das ist ein fiktives Universum. Das gibt es nicht, diesen Kontinent. Aber es fühlt sich so mittelalterlich an, dass man halt irgendwie sagt, ja, es ist schon irgendwie eher ein Mittelalterspiel als ein Fantasy-Spiel. Weil da hat man halt keine übernatürlichen Ereignisse. Man hat im Grunde nur das, was es im Mittelalter auch gab. Und dann halt verschiedene Völker, verschiedene Nationen im Prinzip, verschiedene Kulturen, die aber eben auch so mittelalterlich angehaucht sind. Aber rein technisch gesehen ist es natürlich nicht das Mittelalter, weil das ist eine ganz andere Welt.
Hm. Ist für euch Elder Scrolls ein Mittelalterspiel oder hört es da auf für euch?
Also für mich persönlich würde ich das nicht mit reinzählen. Wir haben ja eine Liste, die besten Mittelalterspiele auf der Website und da war ich sehr pingelig mit, was darf rein, was darf nicht rein. Und da würde ich Elder Scrolls nicht mit reinnehmen, persönlich.
Aber der Mann hier hat Gothic und Witcher reingenommen.
Ich finde es total schwer tatsächlich, das zu beantworten. Ja? Weil ich bin da genau, ich sehe das genauso wie du, Maurice. Für mich ist mittelalterlich eine Vibe oder eine Art und Weise, ein Gefühl, was du von einem Spiel bekommst. Und wenn du ganz streng bist mit Mittelalterspielen, dann gibt's halt nicht so viele. Wenn du jetzt den Maßstab anlegst, das muss jetzt auf Realismus getrimmt sein oder sowas, dann hast du im Rollenspielsektor, wie viele hast du da? Kingdom Come, was ist da noch? Weiß nicht. Sag mal, irgendwas aus der Hüfte jetzt geschossen.
Aber das war ja auch das Tolle an Kingdom Come, dass diese Lücke gefüllt hat.
Ja, aber dann es wird halt die Liste ganz klein.
Bist du damit jetzt aber nicht quasi ein Verräter, Tobi, fällst du nicht gerade deinem eigenen Studio in den Rücken, weil ich glaube, also ihr steht ja eigentlich genau dafür, dass man sagt so, lass doch mal weg mit dem Fantasy-Scheiß, hier gibt's das echte Mittelalter, hier sind wir dann doch für ein Spiel, ne, man darf ja immer, Spiele sind ja nie, hast du schon gesagt, nie 100% authentisch, aber es gibt eine Skala und es gibt Spiele, die sich mehr Mühe geben, wie ihr, wie jetzt auch in Manalords, und Spiele, die eher so sagen, ey, fuck it, lass mal halt auch irgendwie 5 historisch Völker, die gar nie miteinander existiert haben, gegeneinander kämpfen, und ihr seid doch eigentlich eher so die Bannerträger, das lasst mal ein bisschen genauer hinschauen, und du sagst jetzt hier, da stehe ich gar nicht dahinter.
Och, nein, selbst, also, große Inspiration für Kingdom Come war ja natürlich ein Witcher zum Beispiel, ja. Also von daher, das ist ja alles in der gleichen, in der ähnlichen Schublade zu finden. Ein Skyrim, ein Witcher, ein Kingdom Come, meiner Meinung nach. Und wir haben halt nur dieses, dass wir versucht haben, das authentischer zu machen als der Rest, ist halt in dem Fall, mehr ein Stilmittel, würde ich sagen, einfach nur. Das eine schließt das andere nicht aus. Und Verräter, das klang jetzt ein bisschen böse.
Deswegen sitzt ihr auseinander.
Ja, aber Glück. Ja. Es ist ein Mittelaltergespräch und Mittelalter waren ja auch haltlose Anschuldigungen ganz groß.
Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ja. Ich finde das auch interessant, Tobi, dass du sagst, eigentlich ist die Liste bei Rollenspielen dann gar nicht mehr so lang, weil ich finde das super faszinierend zu gucken, in welchen Genres Mittelalter so am meisten oder am besten vertreten ist. Und man sollte meinen, Rollenspiele sind ein total großes Ding, aber es stimmt. Ich meine, es gibt Kingdom Come, es gibt War Tales, was ein bisschen rollenspielartig ist. Es gibt Sachen mit irgendwie Rollenspielelementen, Medieval Dynasty vielleicht, was ein bisschen rollenspielig ist, aber was wirklich reines Mittelalter angeht, sind das so die großen?
Ja, aber dann ist Age of Empires 2 ein Mittelalterspiel, weil es halt im Mittelalter spielt, aber trotzdem ist das, oder zumindest angemalt ist wie Mittelalter, aber ist es denn wirklich Mittelalter? Ist ein Crusader Kings 3 wirklich Mittelalter? Ganz am Anfang, wenn du die Partie startest schon, aber dann wird's richtig weird auf einmal. Deswegen, es ist halt richtig schwierig.
Was? Die Frage. Meine Crusader Kings Partien sind immer historisch voll akkurat. Ich glaube, bei Rollenspielen konkret liegt es daran, das finde ich auch ein sehr interessantes Thema allgemein, verschiedene Genres haben ja unterschiedliche auch spielmechanische Anforderungen. Und bei Rollenspielen bricht dir spielerisch schon sehr viel weg, wenn du den Fantasy-Aspekt rausnimmst. Weil nimm mal Baldur's Gate und alle Klassen, die Fantasy-Mechaniken benutzen, sind weg. Dann ist es okay, wir haben einen Krieger, wir haben einen Bogenschützen und wir können noch uns weit aus dem Fenster lehnen und sagen, der Priester oder der Barde ist wirklich so inspirierend, dass er tatsächlich Buffs gibt, die man wirklich, dass der Krieger härter zuschlägt. Aber selbst das ist ja schon ein bisschen eigentlich schon wieder Fantasy, dass der Schwertkämpfer wirklich mehr Schaden macht, während dann Barde singt. Ne? Ja. Während zum Beispiel bei Aufbauspielen es, finde ich, oft eher so ist, dass das Mittelalter auch hilft, das Genre ein bisschen zu fokussieren und man sagt, ich brauche gar nicht unbedingt haufenweise Fantasy, weil ich mag es eigentlich auch ein bisschen nachvollziehbar in den Produktionsketten und deswegen sind auch zum Beispiel die später angesiedelten Annos, finde ich, haben dann schon die Schwierigkeit so, ja, ich weiß schon, wie aus einem Baumstamm ein Holzbrett wird, aber ich gebe offen zu, ich weiß nicht wirklich als Echtmensch, was Bauxit ist und woher es kommt. Man baut damit, ja, bestimmt, und das war's. Und da gibt das Mittelalter eher Nachvollziehbarkeit, ohne dass du jetzt ja vielleicht irgendwie in Manor-Lords spielst, denkst du, oh, da fehlt jetzt aber eine essentielle Spielmechanik, die ich hätte, wenn da ein Magier drin wäre.
Mhm. Ja. Maurice, der Echtmensch, finde ich übrigens einen total schönen Untertitel für dich.
So bin ich. Ja.
Ich als Echtmensch.
Ja, ja.
Was du vorhin auch gesagt hast, ich glaube, dass der Großteil von diesem Feeling oder so, dass das diese romantisierte Vorstellung von Mittelalter ist. Und das zieht sich durch die ganze Popkultur, durch alle Spiele, Filme, Musik, auch die ganzen Mittelalter-Bands, die jetzt irgendwie Musik machen, die sind alle cool und mittelalterlich, aber doch nicht Mittelalter, weil das war so nicht. Deswegen ist diese Frage brutal schwer, was ist denn, oder beziehungsweise man müsste diskutieren, was macht halt ein echt, was ist ein Mittelalterspiel? Ja. Ist das jetzt der realistische Teil, wie wir vorhin besprochen haben, oder ist das nur dieses Gefühl von Schwert, Schild, Abenteuer und los geht's? Ja? Weil, wie gesagt, 12-jähriger Tobi, Schwert, Schild, Abenteuer, das war Mittelalter. Gothic, Mittelalter.
Absolut.
Risen, Mittelalter. Ja, ja. Wobei Piraten, aber.
Ja. Aber ich meine, wir werden ja dann auch erwachsen, ne? Man kann ja.
Alt und weise.
Weil sind wir alle so erwachsen geworden, wir arbeiten alle im Gaming. Ja. Aber als Kind war das für mich auch so, dass Mittelalter war das, wo die Ritter waren. Und ob der jetzt in einem echten Land war, gab auch so ein recht bekanntes Kinderbuch, der Brief für den König, habe ich total gefeiert, war ein Mittelalterbuch für mich, kein Fantasybuch, obwohl es, wie du sagst, nicht historisch war. Heute würde ich schon sagen, auch nachdem wir hier ja als gewichtige Menschen in der Medienbranche Definitionen machen, ist schon ein Mittelalterspiel etwas enger gesteckt. Es ist wirklich in der historischen Epoche des Mittelalters. Aber dann hast du immer die Frage, wie akkurat ist die umgesetzt? Und das ist so gradweise und dass ich gar nicht sagen würde, so, das ist dann kein Mittelalter mehr ab dem Punkt, wo die Straßen zu sauber sind oder so, weißt du, da wirst du dann, glaube ich, zu granular.
Ich finde es ja auch sehr spannend in Bezug auf die Genres, die wir von hatten, Rollenspiele zum Beispiel, wo es ja interessant ist, dass du bei einem Kingdom Come zum Beispiel auch überlegen musst, welche Rolle darf der Spieler oder die Spielerin überhaupt darstellen, weil das Mittelalter ist halt eine Epoche gewesen, wo Rollenvorstellungen sehr klar waren und wo man nicht eben mal so den amerikanischen Traum leben konnte und sagt, ich werde jetzt vom Tellerwäscher zum Millionär. Und da musste man schon irgendwie sich überlegen, wenn ich jetzt ein authentisches Mittelalterspiel haben möchte, dann wird es schon schwieriger, dafür zu sorgen, dass man eine Rolle hat, die auch nachvollziehbar ist. Also in dem Fall von Kingdom Come war es dann Heinrich, also der Schmied, der dann irgendwie es geschafft hat, über Umstände, die Heinrich auszeichnen, aufzusteigen, sage ich mal, im Range. Aber das war auch sehr auf Heinrich spezialisiert. Man wäre nicht in der Lage gewesen zu sagen, nehmt einfach irgendeine Figur aus dem Mittelalter, ihr könnt alles sein, ihr könnt der Adlige sein, ihr könnt die Bäuerin sein, ihr könnt der Müller sein, ihr könnt der Fährmann sein, was auch immer, weil dann wird es schon schwieriger, da eine Geschichte zu erzählen, die so eine Progression hat, weil man eben weiß, okay, es ist nicht offensichtlich oder nicht klar im Mittelalter, dass man so einen Rangaufstieg auch hinlegen kann, in egal welcher Funktion man in die Geschichte startet.
Aber das ist ja bei uns das fantastische Element tatsächlich. Heinrich ist das fantastische Element in unserem Mittelalter, authentischen Mittelalterspiel. Weil, wie du gesagt hast, Tellerwäscher zu From Rags to Riches, oder so wie wir es versucht haben zu erklären, damit es einigermaßen plausibel ist, ist es selbstverständlich nicht so rosig, wie das bei uns halt dargestellt wird. Es ist halt ein Niemand, am Ende des Spiels bist du zwar immer noch ein Niemand, aber ein bisschen größerer Niemand. Oder kleinerer Niemand in dem Fall. Naja, und ohne kommst du daran nicht rum. Oder also Wenn du es wirklich realistisch machen willst, dann ist das dann auch irgendwann einfach nicht mehr spaßig. Ist halt immer noch ein Entertainment-Produkt und wieder machen wir den Kreis zurück zu Popculture und romantisiert und so weiter. Irgendwelche Elemente müssen halt da drin sein, damit du dich abgeholt fühlst. Ach ja, das ist Mittelalter, das kenne ich aus Film, Fernsehen, was weiß ich was. Und gleichzeitig haben wir halt noch den Anspruch gehabt, ja, aber hier sind noch diese Elemente und so war es wirklich und versuch da mal dich reinzufuchsen, vielleicht ist das was.
Das ist ja auch ganz witzig, weil manchmal sich die Elemente, die wir aus Film und Fernsehen kennen, um uns darin dann wohlzufühlen, sich widersprechen, also aktiv widersprechen mit dem, wie es wirklich war. Da hat der Chefdesigner von Magic the Gathering hat da mal drüber geredet, dass die hatten vor 15 Jahren ist das jetzt, haben sie Kamigawa gemacht, ein Set über japanische Mythologie und sind da all in gegangen mit so richtig absurden Kami und sowas, die völlig, völlig seltsam waren und sowas. Und das Set kam richtig scheiße an. Und dann haben sie gemerkt, so, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd von uns. Wir haben zu sehr das genommen, wie die Mythologie wirklich war und zu wenig coole Samurai und Ninja, was die Leute erwarten. Obwohl das Japan, wie es wirklich war, jetzt nicht, das war kein Land der Ninjas, ne, wo in jedem Dorf 10 Ninjas gelebt haben.
Aber Konoha war Hauptstadt, oder?
Natürlich, genau. Oh, okay. Und er hat halt auch gesagt, so, seitdem versuchen wir mehr auf, was er hat das Resonanz genannt, zu achten. Was halt zum Beispiel, das klassische Beispiel ist, glaube ich, ja, Wikinger haben halt dann in der Popkultur Hörnerhelme, obwohl wir inzwischen ja, glaube ich, wissen, dass das eigentlich nicht so war. Aber wenn du den Leuten zum Beispiel ein Magic-Set mit Wikingern ohne gehörende Helme, dann würden die aktiv denken, das ist nicht akkurat. Ich weiß doch, dass Wikinger Hörner haben. Ich finde dieses Set jetzt schlecht. Was aber natürlich super schwierig macht, wenn du aber doch den Anspruch hast, ich will aber den Leuten nicht aktiv Falsches erzählen. Es gibt ja eine Sache, Videospiel, wir vereinfachen Sachen. Und es gibt wirklich eine andere Sache, okay, wir entscheiden uns aktiv, eine Falschinformation zu verstärken, indem wir sagen, das ist, was die Leute erwarten, also bringen wir es.
Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Überleitung, dass wir dann doch wieder beim heißen Thema Authentizität gelandet sind.
So mache ich das.
Weil ihr habt nämlich noch andere spannende Sachen gesagt. Ihr habt jetzt mehrmals das Wort Romantisierung auch benutzt. Und das ist auch was ich finde, ein schwieriger Balanceakt ist bei einem perfekten Mittelalterspiel. Weil natürlich versucht man, Sachen irgendwie cooler oder spielerischer oder gamifizierter darzustellen in einem Spiel. Natürlich willst du nicht einfach nur den Alltag von irgendeinem Pleb im Mittelalter spielen, sondern das soll natürlich irgendwie gamifiziert und spannend und cool sein und atmosphärisch. Und da versucht man wie immer bei allen Spielen Sachen irgendwie zu reduzieren und durchzudesignen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Balanceakt. Und wenn wir dann auch über die unterschiedlichen Genres sprechen, denke ich mir, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich weiß nicht, ob das ein bekannter Fakt ist, aber ich mag Aufbauspiele sehr gern. Und ich liebe Aufbauspiele und ich liebe Anno, aber gerade bei Aufbauspielen, finde ich, ist das oft sehr, sehr kitschig romantisiert, das Mittelalter. Ich glaube, das ist so ein Spannungsfeld, dass es Spiele gibt, die das sehr kitschig romantisieren, gerade Aufbauspiele, wo man so seine Aufbauromantik hat und seine hübschen Häuschen und dann macht man ein bisschen Käse und dann macht man ein bisschen Holz und alles ist schön. Und das ist mega, ich spiele das total gerne. Aber es ist natürlich wirklich nur eine sehr stilisierte Seite des Mittelalters. Und dann gibt es ganz die andere Seite, wo man sagt, okay, im Mittelalter war alles furchtbar, alle waren dreckig, 9 meiner 12 Kinder sind pesterkrankt und alle werden sterben. Und das ist auch cool. Aber dazwischen gibt es tatsächlich gar nicht so viel. Und ich muss sagen, deswegen ist mein liebstes Mittelalterspiel Pentiment geworden, als das rauskam. Oder zumindest wirklich eins meiner absoluten Top-Favoriten.
Auch noch ein tatsächlich echtes Mittelalter-Rollenspiel, weil du mehrfach die... Aber witzigerweise fiel es mir auch nicht ein. Es ist leider so...
Würdest du sagen, das ist ein Rollenspiel?
Ja, schon. Oder ist doch,
ich meine, ja, es irgendwie...
Es tangiert das Genre auf jeden Fall. Man hat das Gefühl, eine Form von Andreas spielen zu können, die individuell ist.
Ja, das stimmt.
Und du hast sehr viel von den... Also erst ist es von Obsidian, ne? Es ist, du hast sehr viel Dialoge, Entscheidungen und sowas. Ist vielleicht nicht ein hart... Also, Rollenspiel ist ja auch, da kann man auch wieder einen eigenen Podcast, was ist eigentlich Rollenspiel? Ne? Ist okay. Rollenspiel das Spiel einer Rolle oder ist Rollenspiel Stats, Items, Werte, Dialogchecks?
Assassin's Creed ist es auf jeden Fall nicht, da ja, können wir uns doch alle drauf einigen.
Können wir uns einigen. Aber du wolltest doch über Pentiment reden.
Ja, ich wollte das in die Runde stellen, weil ich finde, Pentiment hat das sehr, sehr cool für mich gemacht, so die Grauzone des Mittelalters zu zeigen. Dass man eben gemerkt hat, natürlich waren die Leute sich damals nicht dessen bewusst, dass sie im Mittelalter leben und haben gesagt, oh, wir leben in so düsteren Zeiten und es ist alles so mittelalterlich und alle haben Pest. Sondern natürlich hatten die einfach ihren Alltag und natürlich haben die ganz normale Sachen teilweise erlebt und haben Freundschaften geschlossen und haben sich verliebt und haben Kinder bekommen und haben irgendwie, keine Ahnung, über ihren Chef gelästert auf der Arbeit oder so, eben ganz nahbare menschliche Sachen. Und das finde ich total schön, weil Pentiment schafft es so gut für mich, mir wirklich zu zeigen, dass die Leute, die im Mittelalter gelebt haben, auch irgendwie wie wir waren und auch ganz, ganz ähnliche Sachen hatten, die sie bewegt haben. Also das fand ich wirklich fantastisch. Also Pentiment hat sich da ganz stark an die Spitze katapultiert bei mir.
Jetzt muss ich euch ein Geheimnis erzählen.
Ja.
Im Dezember, glaube ich, war Josh Sawyer bei uns zu Besuch. Also der ist nach Prag gefahren, um ein Event zu besuchen. Ich habe den dann zu uns eingeladen, um dann zu gucken. Und da haben wir über Pentiment natürlich gesprochen. Mhm. Und da hat er darüber geschwärmt, wie die es gemacht haben, selbstverständlich. Und dass das halt Mittelalter in Bayern und so weiter sein soll. Aber wie, dass er das für ein romantisiertes Spiel hält und gar nicht so authentisch, wie viele Leute das ansehen. Mhm. Und wir haben über Fonts gesprochen, weil da geht es ja viel um Schreiben und Lesen im Spiel. Und da, ein bisschen nerdig jetzt vielleicht, aber da ging es
darum... Also wo, wenn nicht hier, kannst du das raushauen, Tobi?
Da ging es darum, dass sie versucht haben, einen Font zu finden, der mittelalterlich aussieht. Und das ist der springende Punkt, über den wir die ganze reden. Mhm. Gleichzeitig aber leserlich ist für... Da haben wir es ja noch auf dem Bildschirm. Gleichzeitig aber ist leserlich ist für... den gemeinen Horst, der das, oder Horstine, die das spielen wollen. Und deswegen, Mittelalter, wie gesagt, wenn es realistisch oder authentisch oder sowas machen willst, dann ist das halt einfach nicht mehr fun irgendwann.
Ja.
Und Josh hat stark an Pentiment feilen müssen, um das eben doch irgendwie zu romantisieren, doch irgendwie nahbar, leserlich und zugänglich zu machen. Und das war ein ganz spannender Talk. Ich habe ihn gefragt, wie die das gemacht haben, als er irgendeine Idee hatte für sein Spiel und dann irgendwie eben die Balance gesucht hat zwischen wir machen das authentisch versus wir machen jetzt ein geiles Gimmick draus, und die waren eher auf der Gimmick-Seite.
Schau, dann wurde ich da auch komplett reingelegt einfach. Ja. Die haben das so gut vertuscht, dass ich dachte, mein Gott, ist das authentisch.
Welcome to
Business-Geheimnis.
Hau noch mehr raus.
Die fallen die Aktien alle.
Ja, wie hat Warhorse uns reingelegt?
Oh ja.
Wir sind doch gerade bei Geheimnissen. MSI-Drachen hier. Da drin ist nämlich ein kleines Mikrofon. Ach, egal.
Aber ich finde, diese Frage der Romantisierung, die du auch nochmal aufgeworfen hattest, ich bin da sehr... Tolerant ist sogar das falsche Wort. Ich bin aktiv offen für Verklärung in dem Fall, weil ich diesen, vor allem bei Aufbauspielen, diesen Vibe des idyllischen Aufbauens, ich mag den einfach so gerne. Man sollte natürlich dann nicht annehmen, ah ja, das ist, wie das Mittelalter wirklich war, und sich bewusst sein, dass man eine Fiktion spielt, aber ich spiele diese Fiktion wirklich sehr gerne. Ich habe sie immer gerne gespielt, in Siedler, die ja eigentlich eher Antike war, aber trotzdem und so. Aber weil du es angesprochen hast, das eine Mal, wo es selbst mir so ein bisschen auffiel, war bei Anno 1404, wo du in der Kampagne eine Irre hast, die glaubt, auf Visionen Gottes hin ausziehen zu müssen auf einen Kreuzzug und Heiden hinzuschlachten. Und das wird als so eine sympathische Person, also schon, du merkst irgendwann, okay, die ist ein bisschen auf dem Holzweg und sowas. Aber und dann gehst du auch, du reist ja in den Orient und triffst dann die Leute dort und hast gute Beziehungen zu ihnen, sind alle voll nett und sowas. es wird jetzt nie wirklich aktiv angesprochen, so, Marie, du hattest die ganze Zeit vor, da hinzugehen und die alle abzuschlachten. Das ist eigentlich keine gute Sache, weil, und ich verstehe ja, im Mittelalter wurde natürlich der Kreuzzug ja nicht unbedingt als was gesehen, was verwerflich ist von denen, die ihn begangen haben, aber es wurde halt trotzdem so in diesem idyllischen, knuffigen Anno-Kosmos so, wir sprechen jetzt nie wirklich an, was die eigentlich wirklich meint, wenn sie sagt, Leute, Kreuzzug kommt schon, ich hab so Bock. Da hatte ich schon das Gefühl, so, okay, ich hab diesen Spagat nicht so geschafft jetzt.
Aber das ist die eine Sache, die Anno sowieso nie geschafft hat, oder? Also auch bei späteren Teilen. Ich fand's auch bei 1800 teilweise, muss man schon beide Augen zukneifen, um nicht ein komisches Gefühl manchmal zu kriegen.
Also da ist schon auch, dass so Sachen wie der Arbeiteraufstand und so und Arbeiter und Propaganda so eine recht simple numerische Spielmechanik
sind. Und auch
sind.
So eine niedlich animierte, so, ach süß, jetzt protestieren sie wieder in den Straßen. Und man denkt so,
haben wir das ganze Dorf angezündet.
Da kommt mein Polizeiwägelchen und dann ist hier so dieses kleine drehbare Symbol und dann wird der Aufstand blutig niedergeschlagen.
Schnapsidee.
Ach, guck, was sie für einen kleinen Knüppel dabei haben. Ach Gottchen.
Also die Sache ist tatsächlich, dass ich, weil das wurde ja bei Anno auch viel diskutiert, ich bin voll okay damit, wenn ein Spiel halt sagt, wir sind ein Entertainment-Produkt, wir wollen einen Vibe transportieren, wir beanspruchen nicht für uns, dass das historisch akkurat ist, und wir klammern gewisse Themen auch aus. Da finde ich voll okay. Es ist halt nur ein bisschen weird, wenn die Themen irgendwie doch da sind, aber man irgendwie so versucht, so zu tun, als wären sie eigentlich nett und knuffig. Das ist so ein bisschen, wo ich dann, okay, ich weiß ja, worum es jetzt hier gerade wirklich geht, und das ist so ein bisschen weird, wenn man halt sagt, so, okay, wir machen das jetzt weg und so, und wir tun auch nicht so, als wären wir historisch akkurat, okay, dann hast du auch ein bisschen, weil irgendwo hat sich auch das Publikum eine Verantwortung, selbst mündig zu sein und nicht so zu sehen, also alles, was ich in Anno 1800 gespielt habe, ist für mich historischer Fakt, so, weißt du, irgendwann ist auch so, das hat dir das Spiel nicht gesagt, informier dich selbst, Junge, aber es gibt diese Irritation, wenn so ein bisschen, so wie du sagst, ne, der putzige, brutal niedergeschlagene Aufstand und der knuffige kleine Kreuzzug.
Ich muss gerade kurz ein bisschen lachen, weil der Chat gerade outcallt, dass Geraldine es wieder geschafft hat, Anno 1800 unterzubringen. Und die nächsten zwei Fragen lauten, wie es eigentlich mit Pharao aussieht und ob ich schon Oblivion erwähnt habe. Ihr kennt mich zu gut.
Ja, aber das Problem ist ja, die machen das ja auch zu leicht, weil jetzt hast du es ja erwähnt, indem du nur die Fragen vorgelesen hast.
Mein Gott, jetzt hast du natürlich gesagt, was meine Strategie war. Schnell, ja. Fabiano, du wolltest was Fachliches sagen.
Du dürfst da nicht drauf reinfallen, Chat. Das ist,
Ich wollte eigentlich sagen, Oblivion ist für mich auch ein Mittelalter. Schau.
Und Pharao auch.
Ne? Ja.
Ja, total. Ist fast, also die paar Jahre.
Jetzt
ja.
Bin ich aus dem Konzept.
Dann mache ich weiter. Ich wollte darauf aufbauen, was du gesagt hast. Das ist nämlich, als du mich vorhin outcallen wolltest mit dem, ich verrate mein Studio. Und das, was du gerade erzählt hast, ist genau der Punkt, den wir versucht haben, anders zu machen. Ja? Das heißt, Mittelalter-Setting, ja, und wir wollen dir schon irgendein Feeling rüberbringen und so weiter. Dann aber, wir sprechen die Themen an. Das ist Kriegszeiten, jemand fällt ein, du bist halt ein Schmiedesohn und so weiter. Du bist halt nicht der Dragonborn, du nimmst nicht das Schwert in die Hand und weißt sofort, wie du kämpfen sollst, sondern musst das alles erst lernen. Heinrich ist ein Tölpel mehr oder weniger, musst das halt. Du kriegst die ganze Zeit auf die Nase und dann am Ende, wenn du dann das Gefühl hast, du kannst allen anderen auf die Nase geben, ist das Spiel zu Ende. Und
unfair.
Da gibt's eine Quest, wo du Sachen erlesen sollst, kannst aber nicht lesen, weil warum auch? Als Schmiedesohn gehört das nicht zu deinem Aufgabenbereich, das heißt, du musst das erst erlernen und so weiter. Das heißt, ja, romantisiert, aber dann trotzdem haben wir versucht, so ein bisschen so, hey, guck mal, die Leute waren nicht alles Ninjas, wie du vorhin erzählt hast, sondern das waren nicht alles Krieger, das nicht jeder konnte lesen und schreiben. Es gab bestimmte Berufe Berufe, die das konnten, und zu denen bist du hingegangen und die haben es dir entweder beigebracht oder dir die Sachen vorgelesen oder für dich geschrieben und so weiter. Und wir haben einfach nur versucht, hey, romantisiert, klar, irgendwie, aber dann doch mal, guck mal, so war es dann eventuell dann doch irgendwie. Ja, oder so hätte es sein können in dem Sinne. Und das haben wir versucht dann halt anders zu machen als der Rest. Und deswegen, wenn du halt dann sagen willst, oder meiner Meinung nach, das einzige real medieval Rollenspiel ist nur, es gibt nur Kingdom Come, meiner Meinung nach, weil Pentiment für mich ein bisschen eher Point and Click ist als Rollenspiel.
Romantisiert, ja. heißt ja aber auch nicht immer unbedingt, alles genau. ist hübsch und schön.
Ja.
Und es ist kein schlechtes Wort.
Stimmt. Wir mögen ja das Mittelalter, weil wir es so oft romantisieren und diese romantische Vorstellung vom Mittelalter, wie wir sie oft präsentiert bekommen, einfach eine coole ist. Ich mag halt dieses romantische Mittelalter.
Ja.
Und dazu gehört eben auch, also ich habe über Stronghold vorhin geredet. Warum mag ich Stronghold? Weil da geile Belagerungen drin sind. Ich mag Medieval 2, weil da geile Belagerungen drin sind. Aber ich will mal das Spiel sehen, dass die eine realistische Belagerungsschlacht sei. Weil, wie es da oft gezeigt wird, auch in Filmen, wo man dann die Mauern hat und Leute stürmen an mit ihren Sturmleitern und auf einem Belagerungsturm und Katapulte feuern und alles Mögliche, so waren keine realen Belagerungen. Reale Belagerungen waren die Leute nicht darauf erpicht. Sie waren nicht erpicht darauf, in den Tod zu rennen. Und das ist meistens das, was du tust, wenn dir gesagt wird, ja, da ist die Mauer, hier hast du eine Leiter oder einen Wurfhaken. Schau mal, wie weit du kommst.
Das ist ein richtig guter Punkt.
Ja.
Und das Ziel war es auch nicht, die Verteidiger alle umzubringen in der Burg.
Nee.
Weil du wolltest sie einnehmen und dann die Leute, die da drin waren, haben dann halt für dich gearbeitet. Oder du hast halt mit denen gemacht, was du machen musstest. Aber das Ziel war nicht, den anderen Lord oder die Verteidiger oder sowas alle umzubringen, sondern du brauchst ja dann die Manpower, um den Laden da am Laufen zu halten. Und es gibt, und die meisten Burgen, oder ganz oft ist das so, als ich irgendwelche Journalisten oder Fans oder sowas nach Tschechien eingeladen habe, um denen zu zeigen, die Kingdom Come Burgen oder die Orte, die halt bei uns vorkommen, dass sie so ein bisschen enttäuscht waren von der, also einerseits, dass es nur eine Ruine ist, aber die Sachen, die noch da waren, dass eine Burg, in der ihren Kopf so Cinderella Towers sind, so Schloss Neuschwanstein, das ist so eine Burg, 15 Türme, ein Drache oben, der da rumfliegt, aber ganz oft war das halt einfach nur, das ist halt ein Militärgebäude, da ist ein Palast in der Mitte und eventuell ein Turm, der so ausgerichtet ist, weil von, weiß ich nicht, aus Westen oder sowas wahrscheinlich die Katapulte stehen werden, da werden wir den Turm hinbauen, weil der soll als erstes das alles, die Steine abfangen, bevor der Palast getroffen wird. Mhm. Und das Ziel war, genau wie du gesagt hast, so eine Belagerung, die stellen sich halt dann drum um die Burg rum und dann warten sie. Dann warten die, bis denen da drin entweder das Wasser ausgeht, die Moral ausgeht oder sowas. Keiner hat irgendwie einen Grund oder ein Verlangen danach, das alles kaputt zu machen, weil die wollen ja einfach nur den Willen brechen und die dann da mitnehmen.
Ja, oder kochendes Pech. Ja. Hör ich auch oft. Warum wird so oft Pech angezündet und vergossen? Also der Effekt, den ihr erzielt mit kochendem Pech auf heranstürmende Soldaten, den erzielt ihr auch mit kochendem Wasser. Also das wird die Leute genauso davon abhalten, eure Mauer zu erstürmen. Und es ist viel günstiger, als wenn ihr anfangt, da Pech zu verkochen.
Ja. Siehst du, das sind die Fakten, die ich versprochen habe, die du dann zwischendurch immer so droppst. Man muss ja dazu auch sagen...
Ist das jetzt ein Fakt? Haben die Leute kochendes Wasser in Belagerungen eingesetzt?
Also ich war nicht dabei, aber ich habe zumindest mal gehört oder gelesen, dass es wahrscheinlicher ist, dass man eher Sachen erhitzt hat, die man sich leisten konnte, als ständig Pechnasen irgendwie zu vergießen. Ne?
Sehr nachvollziehbar, ja. Ich meine, lustigerweise hat dann am ehesten bringen dann Globalstrategiespiele wie Crusader Kings die echte Belagerung auf den Punkt. Also du siehst sie ja nicht, aber da ist ja die Belagerung, was ja oft in echt war, einfach immer eine Zeitfrage. Du bewegst die Armee dahin, die braucht jetzt x Monate oder Jahre, um Stadt einzunehmen. Und andere Armee bewegt sich da, kommen sie vorher an, gibt es Entsatzung, ja oder nein? Und okay, du kannst in Crusader Kings auch den Ansturm machen, aber dann zeigt dir das Spiel auch genau, was du sagst. So, ja, guck mal, wie dein Truppencount jetzt gerade runtergeht, sobald du aktiv die Mauern angreifst.
Und das finde ich super spannend, weil wenn du bei dieser danke, dass du es angesprochen hast. Bei Crusader Kings, wenn du diese Belagerung machst, hast du ja unten links dieses kleine Fensterchen. Und da stehen die echten interessanten Fakten drin, obwohl es so schnell... Es geht so schnell vorbei, dass du halt richtig keine Zeit hast, die zu lesen, aber da steht dann sowas wie die Belagerer, da ist irgendeine Krankheit ausgebrochen, die Verteidiger haben Hungersnot oder sowas und da sind dann so plus minus 10 irgendwas, immer irgendwelche Counter, die dann hoch und runter laufen, aber da in diesem kleinen Minifenster, da stehen die echten Sachen, die dann tatsächlich passiert sind bei so einer Belagerung und dieses Stürmen, wie bei Crusader Kings, es lohnt sich nie, deine Leute da loszuschicken.
Weil die andere Armee kommt ja trotzdem noch, das heißt, dann bist du halt im Arsch.
Und so eine Burg konnte verteidigt werden von... Kommt natürlich immer drauf an und vielleicht ist das ein bisschen aus der Hose jetzt gegriffen, aber so im Vergleich, 100 Leute können locker eine Burg verteidigen gegen 1000 Angreifer. Plus, minus, kommt drauf an, gibt ganz viele Variablen. Was ich aber sagen will, ist, dass hinter dieser Steinwand das einfach schwer ist.
Ich finde übrigens tatsächlich, weil wir das Thema jetzt schon ein paar Mal hatten, ich würde Crusader Kings sogar als Mittelalter-Rollenspiel in den Ring werfen. Ich finde, es ist sogar mit eins der besten, weil viele Rollenspiele lassen dich eine Rolle spielen, Wenige lassen dich wirklich aktiv so denken, wie die Rolle gedacht hätte. Bei den Crusader Kings, du merkst ja sehr schnell, wie das Spiel dich zu einem schlechten Menschen macht. Und wie schnell du die Gedanken hast, die ein echter König gehabt haben muss, so, ja, das Reich wird jetzt zerfallen an meine drei Söhne. Wenn ich den einen aber hinrichte und den anderen enterbe, warum verstehen sie nicht alle, dass es nur zum Wohle des Königreiches ist, was ich hier tue?
Also und jetzt ziehst du uns jetzt auch alle mit rein, ne? Du sagst das jetzt so, als würde es uns allen so gehen, dass wir in Crusader Kings sitzen.
Ich gehe euch jetzt alle drei durch und ihr könnt alle mit einem Straight Face in die Kamera versuchen zu sagen, in Crusader Kings bin ich ein guter Mensch und ich will sehen, wer von euch es schafft. Geraldine, du lachst jetzt schon. Fang an.
Ich habe in Crusader Kings noch nie jemanden ermordet. So viel kann ich versprechen.
Was?
Ja.
Ernsthaft?
Ernsthaft.
Das ist, Geraldine, das ist, halt, das ist so schäbig, das ist nicht die Frage. Du sollst sagen, dass du ein guter Mensch bist in Crusader Kings.
Also das ist jetzt wirklich auch ein dehnbarer Begriff. Nein, vielleicht nicht.
Ja, Fabiano.
Also ich versuche das gar nicht erst. Es hat bei mir, glaube ich, irgendwie 5 Spielrunden gedauert, bevor ich den ersten Gedanken hatte, meinen Erstgeborenen in der Schlacht an die Front zu schicken. Das ist noch die noble Variante.
Ja, genau, die gute Variante. Das meine ich ja, Geraldine. Weißt du, ja, du hast niemanden umgebracht, aber du hast vielleicht schon deinem schwächlichen Ratskanzler mal gesagt, Force Knight, wie wär's?
Weißt du, darum geht's jetzt auch überhaupt nicht und gute Ärzte sind auch teuer. Und das kann auch komplett andere Gründe gehabt haben, dass ich ihn nicht gut medizinisch versorgt habe.
Ja, Tobi, guter Mensch in Crusader Kings. Ich glaube nicht, ne?
In Crusader Kings 3 bin ich Genmanipulator. Ja. Ich bringe alle meine Söhne um, außer meinen Lieblingssohn. Und meine Töchter heiraten nur matrilineal. Mit linear.
Also ich habe die Anekdote, glaube ich, schon mal erzählt, aber einmal habe ich, und das sagt alles über dieses Spiel, in Crusader Kings einen Stream-Run, einen Challenge-Run versucht, wo ich gesagt habe, ich spiele nur gute Leute. Und habe aber auch immer versucht, sie entsprechend ihrer Traits dann zu spielen. Aber habe halt immer versucht, habe den ersten noble, selbstlos, was alles ist, und dann auch meine Kinder so erzogen. Einen habe ich bekommen, dann in der dritten Generation oder so, der sprunghaft war. Okay, ich mache das jetzt so, ich würfel immer. Bei jeder Entscheidung würfel ich zwischen gut oder schlecht. Der Typ ist dann als der Pfähler bekannt geworden im ganzen Land, hat einen Wald aus Leichen gepflanzt. Ich wusste nicht mal, dass dieses Event im Spiel ist. Der Wald meiner Träume. Ich war König von Jerusalem. Ich habe um Jerusalem einen Wald aus gepfählten Verbrechern errichtet. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt in diesem Spiel. Und das zweite lustige Crusader Kings ist, dass du ja tatsächlich, wenn du da Sponsored Events hast von Paradox, das hatte ich noch nie bei einem anderen Spiel, du kriegst wirklich Empfehlungen, beziehungsweise den Wunsch von Paradox, bitte betone, dass alle, vor allem moralischen Aussagen, die du tätigst, sich nur auf das Spiel beziehen. Und da ist wirklich so ein Beispiel, da ist ein Beispiel in diesem Briefing drin gewesen. Zum Beispiel solltest du nicht sagen, Frauen sind nur zum Kinderkriegen gut, sondern in diesem Spiel ist meine Frau nur zum Kinderkriegen gut. Das habe ich noch nicht erlebt bei irgendeinem anderen Spiel, aber es ergibt ja durchaus irgendwo Sinn.
Oh, Crusader Kings wird schnell zu real. Ich sehe gerade mit einem Blick auf die Zeit, dass wir unbedingt noch einen zweiten Teil von dieser Runde machen müssen, weil ich habe eigentlich noch so viele Fragen unbeantwortet an euch. Aber lass uns mal zum Abschluss noch eine Frage durchgehen, nämlich was für euch in ein oder zwei Sätzen noch das ultimative Mittelalterspiel wäre, das noch nicht erschaffen wurde, das ihr unbedingt noch haben wollt. Wer zuerst was hat, darf anfangen.
Ich kann anfangen. Mhm. Ich wusste, dass du diese Frage stellst.
Das siehst du, warum so bereit ich vor.
Wohl?
Und war vorher schon sehr, sehr am Zweifeln, weil es gibt so viele Mittelalter-Spiele, dass einfach fast alles abgedeckt ist. Aber auch inspiriert von Crusader Kings, da hatten sie diesen Tours and Tournaments DLC, wo man auf Turniere gehen kann. Und das hätte ich gern mal in einer coolen Action-Variante, also ein Turnierspiel, man eben im Prinzip wie so in so einem Sportspiel seinen eigenen Ritter baut und dann durch die Länder turnt und halt ein Turnier nach dem anderen schlägt. Vielleicht auch ein bisschen historisch akkurater, weil echte Ritterturniere ein bisschen chaotischer waren als das, was wir aus Ritter aus Leidenschaft kennen. Aber
Was, wie? Der war nicht akkurat?
Ja, die haben ja nicht wirklich We Will Rock You gesehen.
Ja, scheiße.
Ja, so etwas wünsche ich mir. Einfach ein cooles Turnierspiel. Vielleicht irgendwann.
Mhm. Tobi, dir liegt was auf der Zunge, habe ich das Gefühl.
Na, mir fällt nichts ein. Kingdom Come Deliverance mit einem größeren Budget. Das wäre gut.
Ja. Tja, das liegt in eurer Hand, würde ich behaupten.
Nicht in meiner.
Da Doktor, ist der NSA-Drache. Moment, warum sitzt du hier, wenn das nicht in deiner Hand liegt? Da haben wir die falsche Person heute eingeladen.
Ja, verdammt.
Unglaublich.
Das ist, wir haben nur einen Schergen eingeladen, keinen Entscheidungsträger.
Der auch noch das Studio verrät.
Ja, wirklich. Mist. Das eh gefeuert nach diesem Stream. Wenn du aufs Handy guckst, ist da die Meldung schon. Toby, we saw what
deine
you did.
Deine Taschen sind gepackt.
Don't come back to Prague. Ja, ich habe tatsächlich irgendwie immer noch den Traum von einem Spiel, dass es irgendwie vielleicht schafft, ein bisschen mehr Total War und Stronghold irgendwie noch zu verbinden. Also ich hätte gern ein Medieval, wo du vielleicht auch wirklich noch die Burgen aber baust und wo der Aufbaupart nicht nur Weltkarte ist, sondern du hast wirklich... Also jedes Spiel hat ja einen gewissen Schwerpunkt, ne? Also auch Manor Lords ist das ja zum Beispiel nicht. Du baust ein Dorf und du hast dann Truppen, aber du hast auch nicht wirklich eine fette Burg und die Truppen sind eher klein. Also eigentlich Stronghold mit mehr Budget, um Tobi zu zitieren, weil eigentlich ist Stronghold, finde ich, schon echt nah dran am perfekten Mittelalterspiel, weil es hat halt den Aufbaupart und das Daily Life auch so ein wenig und es hat die coolen Schlachten. Aber weil halt leider jedes Stronghold schlechter und floppiger als das davor war, ist Stronghold sogar immer eher Stronghold mit weniger Budget. Mit jedem Mal hat man das Gefühl. Und irgendwie hätte ich den Wunsch, dass irgendein irrer Hedgefonds-Investor vielleicht zu denen nochmal hingeht und so, Leute, ich habe gerade 50 Milliarden mit Bitcoin gemacht. Ich weiß nicht, wohin mit dem Geld. Nehmt mal diese Milliarde und macht das nächste Stronghold damit. Das und was dann rauskommt.
Was mir gerade in den Sinn kam, was du gesagt hast, du hattest gesagt, Medieval 2 mit Stronghold kombinieren, aber was natürlich ultra geil wäre, wäre Medieval 2 mit Crusader Kings kombinieren. Also ein Total War mit halt einer richtig geilen Strategiekarte.
Oder das, ja. Auch eine gute Idee. Sie waren, finde ich, mit Three Kingdoms ja schon deutlich näher dran und haben das dann eingestellt und machen jetzt irgendwie seitdem nur noch Fantasy-Spiele und historische Epochen, die niemanden mehr interessieren. Ja, komm, Pharao. Also Pharao war wirklich, ich verstehe nicht, woher diese Entscheidung kam. Aber
also Total War Pharao, nicht, dass hier falsche Sachen gestreut werden. Nicht Pharao.
Das stimmt.
Das wollte ich nochmal betonen. Ihr Lieben, leider hasst die Regie Spaß.
Wow. Du wirst heute noch viel Spaß haben nach diesem Satz, glaube ich.
Nein, liebe Grüße an die Regie. Es tut mir so leid. Wir müssen leider wirklich aufhören, aber es war so eine schöne Runde mit euch. Ich würde mich total freuen, wenn wir nochmal einen zweiten Teil irgendwann machen. Tobi, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Du bist auch vielen nachher nochmal da. Fabiano, danke, dass du der Faktenchecker und lustige Faktenverbreiter warst. Und Maurice, hiermit bist du der offiziell gekrönte Mittelalterherrscher.
Yes.
Du bist nicht mehr inoffiziell, hast dich nicht mehr selbst gekrönt.
Geil. Das entscheidet. Welche Autorität machst du das?
Das sage ich dir später.
Okay.
Das ist jetzt nicht mehr wichtig.
Gut.
Dankeschön. Ich verabschiede mich schon mal separat von allen Leuten, die uns gerade zum Beispiel auch noch als VOD oder Podcast konsumiert haben und sage vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.